ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Weißt du was? Einfach Dynamo 95.
Mein Fantasy Festival ist Dynamo 95. Tschüss, danke für deine Zeit, Hanno. Ciao. Wie geht's denn, Simon?
Ach du, weißt du, es geht so. Ich wünschte, der Sommer wäre vorbei, so viel kann ich sagen.
Ich wünschte, der Sommer würde langsam mal anfangen, denn ich bin original in Bremen, in good old Germany. Wir haben auch schon die erste Festivalshow gespielt auf dem Dong Open Air. War tatsächlich auch sehr geil, also danke an alle, die da waren. Es war auch bisher der einzige Tag, ich bin jetzt eine Woche hier, wo auch nur im Ansatz sowas von so einem Sommerfeeling da war. Sonst richtig geil, mitten im Juli 15 Grad Dauerregen.
Ach, ich bin so neidisch.
Nee, also das ist wirklich nicht geil. Also geht mir nicht im Kopf, wie das Wetter so scheiße. Und dann kommst du hierher, es ist ja auch immer das Gleiche und ich glaube euch das auch, Leute. Hanno, ich weiß echt nicht, was los ist, ne? Also letzte Woche war noch richtig, richtig geil. Also da hat die ganze Zeit die Sonne geschienen. Wir haben hier die tollsten Sachen gemacht. Ja, kann ja auch sein. Nur die Story höre ich jetzt schon seit 10 Jahren und irgendwas stimmt da nicht.
Irgendwas ist da faul auf jeden Fall, ja.
Irgendwas ist da auf jeden Fall faul. dementsprechend, das Wetter ist so richtig traurig. Man guckt so, wie so, man ist 8 Jahre alt, ist auf dem Campingplatz und guckt aus dem Wohnwagenfenster und draußen ist es kalt und es sieht aus wie Ende Oktober und es regnet und die Blätter fallen von den Bäumen.
Und man kann nicht am See spielen gehen und baden.
Kann man doch, ist dann halt aber genauso traurig wie im restlichen Jahr. Also so Summer-Vibes sind wirklich nicht da. Naja, ansonsten, wir sind ja auch hier zum Arbeiten, in erster Linie Festival spielen und wir machen uns ein paar warme Gedanken, wie man zu sagen pflegt.
Ja, wir wurden tatsächlich nach langer Zeit ohne Eigenbemühen für eine Show angefragt in Portland.
Ich dreh durch.
Ja, irgendein Festival. Und haben da jetzt so Hanebüchen erstmal zugesagt. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, heißt es, dass wir einen neuen Gitarristen einarbeiten müssen für eine Show, was natürlich total bescheuert ist. Aber gleichzeitig planen wir ja auch zum Jahresende eine EP rauszubringen und im Grunde genommen ist der Rahmen der Show ziemlich cool, klingt alles sehr gut on paper, ist auch in einem coolen Venue im Bossa Nova Ballroom, das ist ein schönes, traditionelles Venue halt.
Wann ist die Show?
Am 13. Dezember.
Geil, habe ich Zeit, sagst du einfach Bescheid? Mhm. Kann ich dann machen. Ich weiß, ich kann bestimmt aber keinen Nightmare-Kram spielen. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu schlecht. Wenn du mir das allerdings beibringst, springe ich natürlich gerne ein.
Du kannst ja einfach Manta-Riffs drüber spielen. Who cares, Alter?
Ja, oder ich sehe ja auch relativ gut aus. Wir können mich auch einfach klassisch nicht einstöpseln. Also die vielleicht älteste Lüge im Rock'n'Roll einfach nur für den Look auf die Bühne. Aber auch längst nicht mehr so gut wie früher mal. Also dementsprechend vielleicht eine Lose-Lose-Situation. Ich will es nur angeboten haben. Ich will mich nur richtig erbärmlich reinzacken. Ja. Merkst du schon selber. Wäre eigentlich auch mal so endlich mal zu Besuch kommen in Portland. Eigentlich mal direkt mit einer Show verbinden.
Im Dezember, schönste Zeit des Jahres für dich. Ich komme gern zu Besuch. Also es ist.
Kann ich dann auch zur Show, muss ich aber Eintritt zahlen, nehme ich an.
Eintritt zahlen musst du natürlich, ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht kaufst du ein VIP-Ticket, wo du die Bands treffen darfst.
Ich wünschte, ich wäre richtig talentiert, würde ich das wirklich direkt machen, würde ich so aus dem Ärmel schütteln.
Ich bin immer sehr beeindruckt über Musiker, die so talentiert sind und das können.
So Stories, ganz kurz, ne, wenn man das immer hört, ja, unser Gitarrist oder krass auch immer bei Drummern ist ausgefallen oder so und dann so, ja, am nächsten Tag für den Rest der Tour ist der und der dann am Start. Also auch immer viel zu krass.
Ja,
das Paul ist wahrscheinlich der Einzige, den ich kenne, der sowas könnte, so ansonsten.
Ja, hier in den USA gibt es schon auch echt viele Leute, die, ne, unser Live-Drummer, unser Nightmare-Live-Drummer, der spielt jetzt gerade bei Noll eine Tour mit und die haben das nur so beschrieben, wie der ist dann nach Tennessee geflogen, um mit denen noch vor der Tour zu proben. Ja, und dann meinten die so, ja, der konnte einfach alle Songs so. Und die Experience war bei uns die gleiche, als wir ihn gefragt haben, ob er bei uns spielen will. Der kam zur ersten Probe, konnte eigentlich alle Songs spielen und dann war es noch so ganz kurzfristig bei der nächsten Probe so, ey, wir müssen doch einen Song streichen und einen anderen dafür spielen. Habe ich ihn einem Tag vorher Bescheid gesagt und am nächsten Tag kam der und hat den Song gespielt. So, und ich dachte so, ja, okay.
Ist vielleicht auch so ein Drummer-Ding, also ohne jetzt Drummern zu nahe treten zu wollen, vielleicht ist das Verstehen eines Songs, was in Anführungsstrichen für sie nur rhythmusbasiert ist, leichter, da schneller sich drauf zu schaffen, als wenn du so Noten, also gewisse Akkorde oder Riffs spielen musst, weil beim Drummer ist es natürlich, wie gesagt, ich weiß, es ist auch ein heftiger Job, aber da ist es dann im Zweifel egal, was du für einen Drumfill spielst, solange du den Beat nicht verlierst, so, weißt du? Aber du kannst natürlich bei Gitarre und beim Bass nicht sagen, ja, ich spiele jetzt mal einfach eine andere Note, wird schon passen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes.
Ich hoffe, dass der Gitarrist, der sich bereit erklärt hat, mit uns zu spielen, ich glaube, der ist sehr gut, der macht das nämlich auch total oft. Der spielt bei Terrorizer, Phobia, Exhumed und so ständig irgendwie immer mal mit, ja, und so, das ist immer so, wenn er gerade gebraucht wird und ist hier mein Kumpel Leon, hast du den kennengelernt? Auf den Namen vielleicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja, okay. Ja, der macht es so viel, dass ich echt die Hoffnung habe, dass der das gut hinbekommt. Und wir haben ja auch zum Glück ein bisschen Zeit. Ich habe ihn gestern gefragt, er hat ja gesagt und er hatte sich auch schon mal angeboten, als Keith ausgestiegen ist. Von daher, der hat da offensichtlich auch von sich aus Bock drauf. Und
ja, geil.
Das ist ja erstmal
Problem
eine gute,
gelöst.
Ja, die Voraussetzungen sind gut, aber wir werden sehen, wie wir es jetzt hinkriegen.
Wahrscheinlich gut wie immer, da würde ich mir nicht so Sorgen machen im Zweifelsfall. Aber es ist undenkbar, das tatsächlich nur mit einer Gitarre zu spielen, oder?
Ja, ich sag mal so, es wäre vielleicht einfacher, jemanden als Live-Bassisten mit anzuheuern. Das Problem, was ich da so ein bisschen sehe, ist, dass es bei den Nightmare-Gitarren-Sachen so viele Intervalle, viele der Dissonanzen sind auch Intervalle zwischen beiden Gitarren. Und ich weiß nicht, ob ich das so geil fände. Weißt du, wenn da so viel vom Band kommen müsste. Klar wäre es eine Option.
Bei Gitarre ist es auf jeden Fall schwieriger, finde ich. Also beim Bass vom Band,
ja.
Das ist für mich schon total strange, aber bei euch hat das ja gut geklappt. Mhm. Aber bei einer Gitarre finde ich es auch schwierig.
Ja, ich finde, obwohl ich auch viele Bands gesehen habe, die das ganz schmerzfrei machen und wenn die Performance der Band gut ist, der Liveband, die da ist sozusagen, dann ist es ehrlich gesagt auch kein Riesendrama für mich bisher gewesen als Zuschauer, aber als Musiker weiß ich nicht so genau. Und man muss leider auch dazu sagen, auf all unseren Nightmare-Platten gibt es ja immer andere Bassisten. Das heißt, der Bass-Style ist auch immer ein bisschen anders und ich weiß jetzt und teilweise auch, also wirklich nicht teilweise, sondern tatsächlich auch sehr fitte Leute so und ich weiß auch nicht, ob man jetzt einfach irgendeinen Bassisten der jetzt sagt so, ja, ich könnte auf jeden Fall Bass spielen für euch, wenn ich dem jetzt das Zeug gebe und das ist alles so, ja, kreuz und quere, andere Styles, so, ich weiß nicht, ob das so einfach auch wäre für einen Live-Bassisten, das zu emulieren und alles so sich drauf zu schaffen. Aber keine Ahnung.
Speaking of vom Band kommen, wir haben ja jetzt, wie gesagt, gerade die erste Festival-Show gespielt. Mhm. Ich werde keine Namen nennen, aber man muss nicht mal sich besonders mit der Materie auskennen, um festzustellen, dass, ich sage mal, Bands, die eher im Entertainment als im True-Sektor angesiedelt sind, überhaupt keine Scheu mehr haben, auch so richtig hart mittlerweile die Hooks, also die Chöre vom Band kommen zu lassen. Kannte man das früher nur von so Riesen-Bands wie Mötley Crüe und solche Sachen? Richtig krass. Also das ist ja so dermaßen albern. Also warum geht man auf ein Konzert, wenn das wirklich einfach klingt wie so von einer CD abgespielt? Also das klingt wirklich so, als würde die ganze Band Playback spielen und es ist dann halt einfach nur noch der Sänger oder die Sängerin, die sagt, we love you, you're the greatest, you mean so much to us, sing along, raise your hands. Also das ist so hart, Alter, und dann kommen so glasklare, perfekt harmonierte Hooks und du guckst die Musiker an und never, never ever. Und ich meine, Manta, also wir sind nun wirklich nicht die tollsten Musiker, so weißt du, und natürlich hängt da auch schon mal ein Bild schief und das ist auch vollkommen in Ordnung, wir Punker, so, weißt du, aber das ist also wirklich, um das Wort nochmal aufzugreifen, Hanebüchen. Mhm. So, das ist so offensichtlich, dass da halt so diese, weil die Chöre halt auch einfach, selbst wenn sie perfekt gesungen wären, ja, einfach monster fett sind. Also so riesige fucking, was weiß ich, da sind locker 12 Stimmen oder so.
Ja, ja.
Also schon sehr albern.
Ja, ich weiß, es hat alles wieder sehr Hair-Metal-Qualität auf jeden Fall.
Genau das muss man so sagen.
Ich warte jetzt aber auch schon seit mehr als einer Dekade darauf, dass die Leute wie damals irgendwann die Schnauze voll haben und sagen, weißt du was, Alter, ist uns alles zu beschissen, wir haben jetzt ein bisschen mehr Bock auf wieder ein bisschen eine rohere Kante hier so, ja, und das ist, irgendwie bleibt es aus.
Die können wir liefern, ja.
Ja, das machen wir dann, genau, für 13 Leute irgendwann. Aber ey, whatever, es ist so ein bisschen affig, ja, wie soll ich sagen, mir tut es schon weh, den Bass auch vom Band laufen zu lassen, aber ich kann so viel sagen, Nightmare ist eine Band, die Geld verdient, außer wenn sie auf Tour geht.
Ist dann, es ist ja aber auch so, ich meine, Nightmare ist ja auch so ein bisschen, wie soll ich das aus... Also Nightmare hat ja definitiv eine technische Komponente auch, eine Tech-Komponente, ohne kalt und steril zu klingen. Aber ich finde es, ich kann das bei solcher Musik deutlich besser verknusen, als wäre das jetzt irgendwie eine Rock'n'Roll- oder Punk-Band. So, weißt du, wie ich meine? Also ich finde das in eurem Kontext eigentlich nicht problematisch.
Ja, ich kann damit auch leben, auf jeden Fall.
Klar, von Scham durchsetzt leben.
Absolut, das auf jeden Fall, ja. Nee, also ich sag mal, ich fände es auch nicht schlecht, einen Live-Bassisten zu haben, aber man muss auch ganz klar sagen, selbst wenn wir nur zu viert unterwegs sind, kostet uns das schon in der Regel eher Geld, dass es uns Geld einbringt. So. Und
die wirkliche Wahrheit ist, dass eigentlich bis jetzt kein Bassist gut genug aussah, um mitzuhalten.
Ich wünschte, ich könnte das sagen, aber ich kenne ausreichend Bassisten, die wirklich, wirklich
schöne
wirklich
Menschen sind.
Schöne Männchen sind, Männchen sind und ja, auch richtig gut spielen könnten.
Ja, fair enough. Simon, bevor wir heute in unseren Aufhänger der heutigen Folge starten wollen, haben wir, glaube ich, noch Post gekriegt. Die PayPal-Spenden sind ein paar reingeflattert für gucken, was am Tresen zugange ist. Willst du mal in die Tasten hauen?
Das will ich tun. In die Bierkasse gespendet, Zuwendung gegeben haben. Philipp Böhmer.
Liebe gesendet, like kalte Euros auf heißen Schenkeln kommen von
Philipp Böhmer. Scheinbar ist mein letzter Witz falsch angekommen. Sorry dafür. War bezogen auf euren Instagram-Post zur Endstation Geschmackfolge, in dem Hanno vorbildlich recycelt. So, jetzt fühle ich mich besser. Ich grüße mich. In Klammern Simon, den alten Grußgeier auch.
Okay, ich erinnere mich nicht, welcher Witz falsch ankam. Bei uns kommen Witze generell entweder gar nicht oder mega an. Dementsprechend, genau. Also mach dir nicht so eine Platte. Wir freuen uns über jeden Gag. Wir sind, we don't discriminate.
Ich sag immer nur, mach dir ruhig eine Platte, kostet halt Geld. Ja,
ja, machst du dir eine schöne Platte. Also ihr könnt hier auch jede Scheiße, die ihr wollt, von euch geben, indem ihr euch dann das nächste Mal einfach wieder PayPal meldet, um euch zu entschuldigen. Gar kein Problem.
Um euch zu entschuldigen, dass der Witz richtig angekommen ist.
Also Philipp hieß der Kollege?
Ja, Philipp Böhmer.
Wir danken dir trotzdem und besten Dank für deine Zuwendung. Bis zum nächsten Mal, sag ich mal. Wir haben den Witz schon wieder nicht verstanden.
Oder vergessen. Björn Gieseler. Nach fast 5 Jahren Gear of the Dark auch von mir ein paar Taler für den Esel und ein paar Bier, um sich mal wieder neue Schaukelschuhe anzuziehen.
Ja, besten Dank.
Besten Dank, Björn.
Björn, 5 Jahre hat er, Entschuldigung, 5 Jahre hat er natürlich nicht ganz unrecht. Es ist alles so erschreckend, wie alt wir sind. Eieiei.
Alter, 5 Jahre, ja.
Aber mach mal weiter, Simon.
Ich habe das total elegant überlesen und nicht weiter darüber nachgedacht. Jetzt ja, allerdings so. Bin ich in der absoluten Identitätskrise, während ich Daniel Neumanns Kommentar vorlese. Auch wenn euer Hass auf Headless-Gitarren falsch und verrückt ist, das ist falsch.
Ja, bist du falsch und verrückt, liegst du ja.
Auf jeden Fall. Fettes Merci für den Podcast. Bin selbst kein großer Trinker, aber die zarte Poesie des Spruchs, sich achtarmig ein reinorgeln, hat mich tief berührt. Ciao Daniel, PS, gerne mehr Polit-Themen im Musikkontext. Haben wir ja letztens gebracht, gerade in der letzten Folge.
Haben wir tatsächlich gerade gemacht. Jetzt ist auch erstmal wieder ein bisschen Politikurlaub angesagt. Ja, Urlaub fürs Gehirn. Ihr kennt uns. ja, achtarmig, ne? Also für mich sind Leute mit 8 Armen Leute, die halt auch eine Gitarre mit 0 Headstock haben.
Ja, auf jeden Fall. Achtarmig, kein Headstock spielen, Alter. So, Moritz Caprolat. Caprolat.
Der gute alte Caprolat. Haben wir noch, Mama, haben wir noch Caprolat da? Nee, nur Curry King.
Ja, die Caprolatwurst ist aus. Aber wir haben letztens erst in der Küche schönes Caprolat verlegt. Von
ja, ganz
daher.
Genau, alles Caprolat. Hier, das muss alles ab. Da oben ist Asbest, dahinter ist Caprolat, das muss alles runter. Die Kinder sind alle krank.
Auf jeden muss verboten werden, dieses Caprolat, Alter. Was ist pink und stinkt nicht nach Fisch? Die Antwort gebe ich Hanno gleich mit I'll Love Forever.
Habe ich nicht gerallt, du?
Klingt so, als wenn er dich auf ein Konzert gefragt hätte oder so.
Ach so, oh, okay. Ich also mir wurde, ich bezieht sich das darauf, mir wurde beim, also von wann ist die zu, kannst du das sehen?
Ich habe leider das Datum jetzt nicht mehr, aber es ist relativ aktuell.
Mir wurde nämlich am letzten Wochenende, wir haben eine Signing-Session, eine Autogrammstunde gehabt und da wurde mir tatsächlich ein, ich bin ja farbenblind, deswegen weiß ich nicht, was pink ist, aber das könnte vielleicht so hinkommen, ein sehr, sehr langer und erschreckend dünner Dildo überreicht, der an den so Augen rangeklebt wurden, damit er eine Aalform annimmt. Also vielleicht bezieht sich es darauf. Wenn es sich darauf bezieht, wir haben uns sehr, sehr gefreut. Vielen Dank.
Ja, es klingt so, aber jetzt muss man natürlich dazu mal sagen, du hast den Caprolat getroffen und
ja, aber dann hätte er sich auch als Caprolat vorstellen
das
müssen.
Das hätte er machen
also,
sollen.
Also wenn man
ja
so einen Namen trägt, dann muss man auch, das muss eigentlich auf die Stirn tätowiert werden.
Vielleicht hätte er mir auch sagen sollen, der Dildo ist übrigens aus Caprolat gemacht. Ja.
Und vielleicht bezieht sich es auch gar nicht darauf, aber ich kann es mir nur so erklären. So oder so vielleicht einfach in der nächsten Folge wieder richtig stellen.
Ja, mit ordentlich viel Geld am besten. 100.000 Euro wäre es damit.
So,
letzte Zuwendung kommt von meinem guten Freund Christoph Not aus der Schweiz, wo man viel Geld hat. Deswegen hat er auch 6x666 gespendet. Und zwar,
holy shit, vielen Dank.
Grüßchen aus der Schweiz, denke den Hanno treffe ich dann mal in einer Kaffeemaschine in einem Festival Backstage. Jetzt müsste nur noch der Simon rüber jetten, um vor Ort den Hipster-Faktor der Bohnenbrühe zu bemängeln. Natürlich. Weiterhin danke für den schnittigen Podcast und Party on. PS, bin jetzt Hals über Ohren im NAM. Was eine Welt. Neural Amp Modeling.
Das war's für heute?
Das war's für heute. Und wer uns Geld in die Kaffee, Bier, Esel, Aal und sonst was Kasse schmeißen will, kann das tun unter Gear of the Dark. Nein. Unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
paypal.me/gearofthedark. Ihr kriegt das schon hin. Und da hat der letzte Kollege aus der Schweiz natürlich was Wichtiges angesprochen. Denn das war bei Simon und mir gerade neulich auch Thema. Also eigentlich trifft man mich nicht backstage bei der Kaffeemaschine bei Festivals. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, Hanno hat sich mit seinen Anfang 40 Lenzen dazu entschieden, den ersten Kaffee seines Lebens zu trinken und hat dann natürlich erstmal ganz aufgeregt Simon angerufen. Meinst du, Simon, der ja bekannter, das habt ihr ja mitgekriegt, bekanntermaßen Kaffeesnob ist, ja, Simon, pass auf, ich will meinen ersten Kaffee trinken. Was kannst du mir raten? Und da war natürlich erstmal, ohne was war dein erster Kaffee? Also natürlich auch unglaublich, ist das wirklich dein erster Kaffee und warum denn gerade jetzt? Keine Ahnung, ich hatte mir das in den Kopf gesetzt, ich will jetzt auch ein Kaffeetyp sein. So.
Generell ja gut.
Ja, und weil ich gucke Simon immer so ganz neidisch zu, wenn wir zusammen unterwegs sind, dann wie er den Kaffee wütend an die Wand schmeißt oder halt irgendwie sich die Augen in den Kopf verdrehen, weil er im achten Himmel ist, weil es so gut ist. Ich möchte halt auch teilhaben an diesem Trend Kaffee, ganz neu. Ja. Und da habe ich Simon einfach mal gefragt, ey, was muss ich denn machen, einfach auch um so in das Kaffee-Game einzusteigen. Und was hast du mir geraten, Simon?
Ich habe erstmal gleich recherchiert, wo es in deiner Umgebung vernünftigen Kaffee gibt, denn es ist natürlich, Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Man muss schon so ein bisschen sich umschauen und ich habe gleich einen Kumpel aktiviert aus Tampa, der auch großer Kaffeesnob ist und so, alter, ich brauche unbedingt eine
stabile... Hast du schon gehört, Hanno will jetzt Kaffee saufen.
Ich brauche unbedingt eine stabile Empfehlung für Kaffee in Gainesville und er hat mir einen Coffeeshop etwas außerhalb von Gainesville empfohlen, was mich überrascht hat.
Etwas ist geil, halt fast eine Dreiviertelstunde, ja.
Ach krass, okay.
Aber was tut man nicht alles für einen Kaffee?
Ja, ich würde schon eine Dreiviertelstunde fahren für einen Kaffee. Aber jetzt natürlich, du hast mir gar nicht erzählt, wie es war.
Ja, das mache ich nämlich jetzt.
Oh Gott.
Und ich hatte, Teil der Geschichte, den Simon ausgelassen hat, ist, dass ich ihm vorher einen Vorschlag für einen Coffeeshop geschickt habe, der bei mir relativ in der Nähe ist, der auch eine gute Bewertung hat von, glaube ich, so 4,6 oder 4,5 bei Google Reviews. Und Simon sagte, ja, da kannst du dir den Arsch abwischen, das heißt erstmal gar nichts. Wenn die Leute, die da regelmäßig hingehen und den Laden frequentieren, keinen Geschmack haben, können die dem auch 10 von 5 Punkten geben, das heißt gar nichts.
Das ist oft so.
Wenn nicht seine Kaffee-Snob-Kumpels den legitimieren vorher. Nun war es so, dann habe ich meiner Frau vorgeschlagen, ja, pass auf, hier gibt es einen richtig geilen, der ist jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde weg. Da hat sie gesagt, Alter, hast du Lack gesoffen? Und dann sind wir natürlich zu dem gegangen, wo Simon gesagt hat, oh, geht da mal lieber nicht hin. Da sieht nicht so gut aus. Und ich habe natürlich den Fehler gemacht, vor dem Simon mich gewarnt hat. und habe den ersten Kaffee meines Lebens bei einem Laden getrunken, der dann tatsächlich nicht so geil war. Das heißt, ich habe genau den Fehler gemacht, vor dem Simon mich gewarnt hat, und habe dann natürlich du hattest mir empfohlen, ein Cappuccino zu trinken mit Oatmilk.
Mhm.
Das habe ich auch bestellt und es gab so gut wie keinen schönen Foam da drauf. Es war halt eigentlich nur so eine Suppe, das ganze Ding. Also ja, auch nicht mal was fürs Auge. Simon hier macht schon sein Messer auf gerade. Ich habe es verkackt und ich habe selber Schuld, obwohl Simon mich gewarnt hatte. Sprich, der erste Kaffee meines Lebens taugte am Ende des Tages nicht mehr als Doppelpunkt. Das ist ganz lecker, schmeckte. Ich verstehe, warum Leute das gut finden könnten. Ich aber selbst als absoluter Laie verstehe, dass das nicht so gut ist, wie es sein könnte. Und dementsprechend verspreche ich dir heute hoch und heilig, den nächsten Cappuccino, den ich probiere, werde ich irgendwo probieren, wo ich mir wirklich diverse Kaffeefreunde sagen, Alter, das ist wirklich geil. Denn die Idee von dem Oat Milk Cappuccino gefiel mir gut und der Geschmack gefiel mir auch, aber schon allein die Darbietung und die Präsentation des Kaffees war einfach nicht gut.
Man muss dazu sagen, dass auch Cappuccino unterscheidet sich relativ grundlegend, je nachdem, wo man den trinkt. So, ne? Ich war ja letztes Jahr in Italien und habe Hanebüchen beim einzigen okayen Café in dem italienischen, im italienischen Ort ein Cappuccino bestellt und dann wurde da halt so Schokopulver drauf gemacht. Und ich war schon am Implodieren. So. Muss man natürlich dazu sagen, man muss den Italienern nicht sagen, wie die ihren Kaffee machen oder so. Aber
doch, muss man.
Aber nichtsdestotrotz, es kommt auch immer so ein bisschen, es gibt einen Begriff, der nennt sich Third Wave Coffee. Und das ist eigentlich, was ich immer als Hipster-Cafés bezeichne. Das ist sozusagen das, was alle coolen jungen Leute in den coolen Nachbarschaften trinken. In den hippen Coffeeshops betitelt man als Third Wave Coffee. Und manchmal, wenn man
Third Wave Ska.
Und da hört man natürlich überwiegend Third Wave Ska, ja. Ich habe jetzt in Portland einen Coffeeshop, der wurde mir empfohlen. Der ist irgendwie auf der Weltrangliste der Coffeeshops irgendwie so auf Nummer 30 oder so. Und das ist so das nächste Level. Wenn du dich mit einem Cappuccino anfreunden kannst, wäre meine nächste Empfehlung, einen Cortado zu versuchen.
Ich will erstmal einen guten Cappuccino trinken. Damit geht's erstmal los.
Ja, ja. Also, ich will nur sagen, du als Teetrinker würdest bei diesem Coffeeshop, glaube ich, du würdest daran deinen Gefallen finden, weil je abgefahrener der Kaffee wird für mich, desto mehr schmeckt der nach Tee. Ja, der hat dann so Zitrusnoten und ist floral und so. Mega.
Floral?
Floral,
guck mal einer an. Ja, du hast mich ja einmal bei meinem Teesnob-Dasein erlebt, wo wir irgendwo in Los Angeles und mir einen grünen Tee und die Alte, die hat da ein Fass aufgemacht, als würde die gerade wirklich literally das Rad neu erfinden, als würde die gerade den DeLorean anschmeißen und den Fluxkompensator verkabeln, ja, und dann wirklich nicht gelogen, so 12 Minuten später kommt sie dann mit so einem original grünen Tee an, den man original sippen und direkt wegschmeißen konnte. Unfucking fassbar. Also ich weiß nicht, was die da gemacht hatte.
Das war vor allem das Allergeilste und ich meine, du hast die Story schon erzählt, ich habe die Story schon erzählt, aber das Allerbeste.
Daniel hat die Story erzählt.
Aber das Geilste an der ganzen Sache war eigentlich, dass du so beeindruckt warst davon, wie viel Aufwand die betrieben haben.
Vom ganzen Firlefanz.
Ja, ja, dass du ja auch nochmal an Counter gegangen bist und dir hast erklären lassen, was die alles machen. Und dann trinkst du diesen Tee und der schmeckt halt wie ein Eimer Pisse. Schon geil.
Ja, also wirklich, wie so bittere grüne Pisse. Also wirklich, es war nicht auszuhalten. Also wirklich so einmal genippt und direkt weggeschmissen. Ja. Und normalerweise bin ich ein sehr knausriger Typ, sprich, wenn ich irgendwann für was Geld ausgebe, dann stopfe ich mir das auch rein. Ja. Aber es war untrinkbar. Und eigentlich hätte ich die zurück in den Laden schleudern müssen. Also es war wirklich, willst du mich verarschen? Egal. Naja, soweit. Pass auf, wir wollen heute über was Geiles reden. Und zwar kam mir nämlich neulich die Idee, ich glaube, ich habe Simon am Telefon gefragt, pass mal auf, was hältst du davon? Du bist ja kein riesiger Sports-Fan, aber ich weiß nicht, ob du es damals beantwortet hattest. Bist du mit der Idee von Fantasy-Football vertraut?
Ganz entfernt. Ich weiß um die Existenz und wusste auch schon mal mehr darüber. Hab's aber wieder vergessen, ob der unfassbaren Irrelevanz auf mein Leben.
In deinem Leben, ja, ganz genau. Also Fantasy Football, für alle, die es nicht wissen, ist eigentlich im Prinzip, wie der Name schon sagt, dass man halt einfach ohne wirklich Football zu spielen oder
Rollenspiel,
wirklich alle Menschen, es ist eigentlich ein Football-Rollenspiel. Das trifft es eigentlich total. Also man stellt sich eine Fantasieliga zusammen mit real existierenden Spielern so und je nachdem, wie die dann gerade in der aktuellen Saison abschneiden, gibt es bei der Bundesliga übrigens auch, wird dann irgendwie gesehen, wer holt die meisten Punkte und wer steht am Ende des Tages vorne. Und normalerweise wird da auch immer so ein bisschen Spielgeld in die Runde geschmissen, damit der Gewinner oder die Gewinnerin am Ende des Tages bzw. der Saison dann einen kleinen Preis bekommt. Das ist die Idee von Fantasy Football. Und da kam mir irgendwie in den Sinn, Alter, wir müssen mal unbedingt Fantasy Festival spielen. Denn ich bin wieder auf Festival-Saison. Wir haben schon über Festivals gesprochen. Festivals sterben nicht aus. Es gibt immer mehr. Immer großes Thema. Und dementsprechend dachten wir mal, Alter, wir meckern immer so wahnsinnig viel rum und nie ist irgendwas, was wir richtig geil finden. Also spielen wir mal Fantasy-Festival. Was so viel bedeutet, wir überlegen uns halt einfach mal ein perfektes Fantasy-Line-Up von Bands, die es immer noch gibt, die es nicht mehr gibt, die es mal gab oder die es wieder gibt oder aus verschiedenen Zeiten und Epochen und Genres und stellen uns so das persönliche perfekte Festival zusammen und stellen uns das mal gegenseitig vor. Und hier geht es nicht um Gewinnen oder Verlieren, denn wenn wir über irgendwas reden, gibt es ja immer nur Gewinner. Zumindest bei Simon und mir. Alle anderen verlieren im Normalfall.
Das kann man so sagen, ja.
Ja. Also Thema Fantasy Festival.
Genau, was soll ich dazu noch sagen? Ja.
Gar nichts. Danke, dass du dabei warst, Simon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das ist das Thema und damit legen wir jetzt auf.
Also ich habe mich folgendermaßen vorbereitet. Ich habe mir halt einfach irgendwie eigentlich viel länger, als es mir gut tut, überlegt, welche Bands denn unbedingt auf meinem Traum-Fantasy-Festival spielen müssen und aus welchem Grund und so. Und ich denke mal, das hast du wahrscheinlich nicht ganz unähnlich gemacht.
Ich habe viele Gedanken dazu gehabt. Erst hatte ich natürlich so ein bisschen so den Flex, so an übelst viele legendäre Bands zu denken. Ja, wen hat man unbedingt mal sehen wollen, hatte aber nicht die Gelegenheit dazu, weil zu jung oder einfach verpasst, bevor, keine Ahnung, die Band sich aufgelöst hat oder einfach, wie soll ich sagen, die ins Altersheim gesteckt worden ist, die gesamte Band und so weiter und so fort. Und ich habe dann doch gemerkt, so richtig geil finde ich es ehrlich gesagt nicht. Wir hatten ja auch gerade unsere Legacy-Band-Diskussion gerade unlängst und von daher habe ich mich mit Legacy-Bands tatsächlich ziemlich knapp gehalten.
Sehr gut.
Und ja, mehr darauf, also Sachen, die mir wichtig sind oder mich wichtig wären bei einem Wunschfestival, sind vor allem auch Bands, und die ich noch gar nicht gesehen habe, die vielleicht auch gar nicht live spielen und von denen auch Alben zum Beispiel, die ich gerne in einem Durchlauf hören würde. Natürlich auch ein paar ganz normale Lieblingsbands hinzugepackt und so ein bisschen die Waage versucht zu halten aus extremer Mucke, also aus Geballer, aus Heavy, aber auch aus atmosphärisch. Das war so ein bisschen so mein...
Kein Chicago in ihrer 80er-Phase dabei?
Nee, habe ich mir einfach geklemmt. Das ist irgendwie... Das, ich finde, weil es ist ja auch wichtig, dass das Fantasy-Festival etwas homogen ist.
Ja, siehst du, da bist du natürlich viel mehr Ästhet als ich. Bei mir gibt's überhaupt keine rote Linie und absolut, als hätte das ein Vierjähriger zusammengestellt. Aber das ist dann halt auch mein Anspruch. Mein Anspruch ist, das Fantasy-Festival kann ganz anderer sein als deiner. Dementsprechend, ich habe schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass du dir ums Ganze drumherum, um die Atmo und Ambiente vielleicht viel mehr Gedanken gemacht hast, als ich das gemacht habe. Ich habe auch überhaupt keine Dramaturgie, sprich Billing, so welche Band anfangen sollte und so. Dementsprechend würde ich einfach mal anfangen, so es gibt, der erste Gedanke, der mir kam, waren, welche Bands, die ich richtig geil finde, habe ich schon mal oder haben ein legendäres Konzert gespielt, was ich genauso gerne, also wo ich natürlich dabei gewesen wäre gerne, aber das aufgrund meiner verschiedensten Gründen nicht war, aber was ich genauso in der Form cut and paste auf mein Festival übertragen würde. Hast du solche Bands auch?
Ja, ich... Nicht auf meiner Liste tatsächlich. Was mir bei diesem Thema nur einfällt gerade, wäre ganz klar Dynamo 95, Nailbomb und Sepultura. Beides wäre zum Beispiel, oder das ganze Festival, weißt du was, einfach Dynamo 95.
Mein Fantasy-Festival ist Dynamo 95, tschüss, danke für deine Zeit, Hanno, ciao.
Genau.
Ja, bei mir ist das ein bisschen so sehr, sehr unterschiedlich. Ich fange aber mal an. Also ich würde tatsächlich mein DeLorean starten und ins Jahr 1985 zurückreisen und würde mir die Queen-Show vom Live Aid Festival, Benefizkonzert nehmen. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Rockshows, die jemals gespielt wurden. Das Konzert, halte ich fest, ging nur 20 Minuten. Der absolute Wahnsinn. Ja, also das ist für mich eine der besten. Ich weiß nicht, ob du mit dem Konzert vertraut bist. Wenn du es jetzt gerade nicht direkt bist, das ist so eine der Sachen, die gucke ich, glaube ich, echt ohne Scheiß einmal im Monat. 1985 Queen Live Aid. Wahnsinnssound und vielleicht Freddie Mercury auf dem Zenit seiner Karriere, besser als er je zuvor und danach wieder gewesen ist. Der absolut ein perfekter Sound. Und man kann sich da auch, ohne dass ich da jetzt zu sehr abnörde, man kann auch viel so Hintergrundinfos lesen. Die Band hat sich für einen frühen Slot entschieden, und zwar 7:20 abends, als es noch hell war, was eigentlich gar nicht ihr Ding war, aber das war total smart, weil das gerade die Zeit war, als das in London via Satellit tatsächlich in die ganze Welt übertragen wurde, und das hat dieser Band nochmal so einen krassen Push gegeben. Der Sound war der absolute Wahnsinn, weil die so einen legendären Soundguy hatten zu der Zeit, der es auch geschafft hat, dass Queen lauter waren als alle anderen Bands, die da gespielt haben. Und ja, 20 Minuten, das führt uns übrigens auch zu der Frage, die also schon natürlich schwer zu beantworten. Ich hatte mir für mein Fantasy-Festival eigentlich auch überlegt, dass es eigentlich auch geil wäre, wenn alle Bands nur irgendwie nicht so mega lange spielen. So, ne? Aber das habe ich dann sehr schnell wieder überworfen, weil ich kam dann zu anderen Konzerten, zum Beispiel, ich bleibe mal bei meiner Exakt-So-Liste, ich mache da mal eben kurz weiter, bei den Konzerten, die ich ausschneiden würde und direkt so auf mein Festival übertragen würde, kann ich auch schnell machen. Das wäre 1994 Nine Inch Nails auf dem Woodstock 94, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist für mich auch eines der geilsten Rockkonzerte aller Zeiten, das ist die 90s in a nutshell, der absolute Wahnsinn, und meiner Meinung nach auch Nine Inch Nails niemals besser als 1994 gewesen. Nirvana Reading Festival in England 1992. Die meisten, also A, habe ich natürlich Nirvana nie gesehen. Ich habe Nine Inch Nails mal gesehen. Die waren da auch einfach, das war eine riesen, die meisten Leute sagen, ja, ich hätte ja Bands, die ich verpasst habe, gerne mal in so einem richtig kleinen Club gesehen. Ich bin nicht so ein Typ. Mir geht es eher darum, war das Konzert richtig gut oder nicht? Und dieses Konzert, Reading 92 Nirvana, war der absolute Wahnsinn, weil die Band in Topform war. Und das war bei Nirvana, weiß Gott, nicht immer der Fall. Ja. Grüße gehen raus an meinen Kumpel Klaus, der hat die 1991, glaube ich, als Support von Sonic Youth gesehen hier im Aladdin, und der ist nach der Hälfte wieder rausgegangen und meinte, was ist denn das für eine Scheiße? Und der kannte Nirvana gar nicht zu der Zeit so, ne? Und dementsprechend, also die Show war einfach der Hammer und auch eine Riesenshow, es war einfach geil. Und dann fällt mir noch Entombed ein, habe ich auf VHS, London 92, Monkey Puss, ich weiß nicht, ob du das Konzert kennst, auch für mich Entombed 1992 auf dem Zenit ihres Daseins. Viele Leute sagen, ja, später wurde es nochmal geiler, finde ich nicht. Der absolut, dieses kannst du dir im Internet auch angucken. Ich habe ein VHS davon, das würde ich auch genauso, eigentlich im Zweifelsfall, und wenn Entombed nicht können, würde ich einfach das VHS-Tape auf einer großen Leinwand abspielen. Also auch für mich absoluter Peak.
Ja, okay, ich sehe, du hast es ganz anders gemacht als ich.
Ist auch vollkommen okay.
Ich fange einfach mal an mit meiner ersten Band, die ersten beiden Bands eigentlich. Beide sehr unbekannt, aber haben für mich Platten rausgebracht, die so, irgendwas hat gehupt im Hintergrund, die einfach absolut mindblowing sind. Und zwar Band Nummer 1 heißt K.O. Dot. Es ist so eine Band, die sich um einen Musiker aus ursprünglich New York, glaube ich, rumkonzentriert. Toby Driver heißt der. Und die haben das erste Album von denen heißt Choirs of the Eye. Und das ist so eigentlich ein Genre, was mich sonst nicht so zeckt. Und zwar so Post-Metal-Zeug irgendwie. Aber ich weiß noch genau, als ich die Platte das erste Mal gehört habe, war nachts. Ich habe früher ganz schlimme Schlafstörungen gehabt und ich habe die Platte angemacht, irgendwie so um 3 Uhr morgens, und hatte die auf der Liste. Und bin fast gar nicht klargekommen. So. Also ich dachte so, Alter, was ist das für krasses Zeug? Also wirklich einfach unfassbare Mucke mit so Parts, die sich ewig aufbauen, aber dann auch mega krass auflösen und so, egal. Einfach eine krasse Platte, die Band spielt immer mal. Die haben sogar diese Platte vor 1-2 Jahren mal hier und da live bespielt, leider nicht in meiner Gegenwart, wo ich sehr traurig drüber bin, denn man muss leider dazu sagen über K.O. Dot, dass jede Platte von denen so unfassbar unterschiedlich ist, dass es keine gerade Linie zwischen der Musik gibt. Die haben auch mal eine Platte rausgebracht, die klang fast wie Lo-Fi Black Metal, aber dann auch andere Platten, die wie World Music klingen. Also so, keine Ahnung, sehr, wie soll ich sagen, unzuverlässig. Aber ja, wenn diese Band die Platte in einem Stück spielen würde, mega gut. Und dafür habe ich noch ein Beispiel für eine Band, von der ich eine Platte im Stück gerne hören würde, nämlich Pyramids heißen die. Die haben ein Album, das heißt A Northern Meadow. Und da haben hatten Interesse, also Pyramids ist so ein Kollektiv, das sind oder so zwei Musiker irgendwie vor allem, die auch alles Mögliche an Mucke machen, aber diese Northern Meadow Platte war eine Kollaboration mit Colin Marston von Krellis, der auch unter anderem bei Gorgatz Bass spielt, und dem Typen hinter Blut aus Nord. Und die ganze Platte ist so ultra kalter Lo-Fi Black Metal mit wunderschönem Engelsgesang drüber quasi. So, anders kann ich das gar nicht beschreiben. Es ist so ein richtig krasser Kontrast die ganze
Wie
Zeit.
Wie heißt die Platte denn?
A Northern Meadow heißt die Platte.
Und okay, hattest du eben schon gesagt, genau. Verstehe.
Und Pyramids heißt die Band. Und das ist für mich so ein ganz krasses Ausnahmealbum. Das in einem richtig geilen Setting live zu sehen, wäre schon der Wahnsinn. Die haben jetzt leider sage ich schon, die haben jetzt eine neue Platte rausgebracht, auf einem Label, das ziemlich cool ist. Und ich verstehe überhaupt nicht, was die mit der neuen Platte wollen. Das ist so ein ganz komischer Genre-Mischmasch mit extrem vielen Reggaeton-Beats drunter. So. Also ich
Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein
Alter,
Schmutz?
Ey, es ist
hinfahren, verprügeln.
Es ist wirklich nach der letzten Platte, die einfach wirklich, also für mich ein Geniestreich ist, ja, weil die dieses komische Kontrastprogramm so krass homogen hinkriegen. Als ich die erste Single von der neuen Platte gehört habe,
du findest nicht mehr, du ringst um die Worte, ich kann deine Wut in deinen Augen sehen. Aber was mir gerade auffällt, dass unsere Festivals auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, vielleicht auch von der Zielgruppe. Mhm. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, so welche bestimmten Platten hätte ich gerne, weil das ist natürlich naheliegend, so irgendwelche Lieblingsband, die ganz bestimmte Alben spielen. Also als erstes fällt mir ein, ich hätte gerne auch die Zeitmaschine, ich hätte nicht nur das bestimmte Album, sondern ich würde auch gerne, dass alle Festival-Zuschauer irgendwie direkt auch in eine Zeitmaschine gesteckt würden und ins Jahr 1966 zurückreisen nach Kalifornien und die Beach Boys spielen die ganzen Pet Sounds. Mhm. Eine der wichtigsten Platten aller Zeiten, meiner Meinung nach, die fällt mir ein. Jemand hat uns in den Kommentaren oder glaube ich per DM oder so darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir über Legacy-Bands sprechen, natürlich auch über eine meiner absoluten Lieblingsbands sprechen müssen, und er hat da nicht ganz Unrecht gehabt, und zwar Cocksparrer, die auch nach Shock Troops noch geile Platten gemacht haben, aber es ist natürlich auch eine Legacy-Band. Trotzdem würde ich gerne Cocksparrer, dass sie die Shock Troops spielen.
Wäre ich auch dabei, ja.
Ja, eher Moon Safari, eine unglaublich geile Band, wie ich finde. Und ich habe das Glück gehabt, als ich wirklich ein Teenager war, beide zu sehen. Ich würde tatsächlich, auch wenn ich jetzt mich für beide Bands heutzutage nicht mehr sonderlich interessiere, aber damals hat mich das wirklich zu so einem musikalischen Umdenken gezwungen und hat mich auch sehr Richtung Klassikrock gebracht. Ich hätte gerne nochmal das 1997 oder 98 ist, wo ich damals mit Irinch war und mir Glucifer zur Riding the Tiger und Helicopters zur Super Shitty to the Max angucken. Einfach, weil es geile Platten sind, die mir als Teenager unfassbar viel bedeutet haben.
Mhm. Ja, bei mir stehen noch auf der Liste ganz eine Band, die ich hier noch nie genannt habe im Podcast, nämlich Valborg. Ich finde die nämlich live wirklich mega geil und hätte einfach Bock, dass sie da spielen. Haben ja auch ein breites Repertoire, von daher vielleicht bei Valborg interessant, wo wir schon bei Bands waren, die Platten spielen sollten, ausnahmsweise mal nur die Romantik spielen, wäre zum Beispiel ein Vibe. Dann habe ich mir noch notiert, ich habe die Deftones oft live gesehen und oft leider nicht so gut. Allerdings 2013 habe ich sie im Huxleys Neue Welt in Berlin gesehen. Das war auf der Koino Yokan Tour. Unfassbarer Sound, und die Band war nie in so guter Form wie in dieser Nacht. Also Vocals waren Knaller, Sound war Wahnsinn. Würde ich mir unbedingt, genau in der Form könnten die, also diese Show könnten die einfach wiederholen, und ich wäre ziemlich selig. Ansonsten, ja, damit es auch ein bisschen heavier wird, jetzt habe ich, ne, vielleicht sollten Valborg auch nicht die Romantik, sondern die Endstrand spielen, damit es auch mal knallt, so ein bisschen. Bisher ist mein Line-Up ja doch ein bisschen atmosphärischer, aber damit es auch gleich nochmal knallt, habe ich auch noch aufgeschrieben Cursed, einfach eine Reunion-Cursed-Show. Die können spielen, was sie wollen, ist mir fast egal, von allen Platten.
Ganz kurz, die hattest du, glaube ich, bei unserer in einem Kultklopper-Format mal gehört, wo wir uns, glaube ich, Kurt, hätte ich fast gesagt,
Cursed Cobain,
wo wir uns gegenseitig sogenannte Underground-Perlen vorgestellt
Richtig.
Haben. Ein Format, das wir auch demnächst wieder aufgreifen müssen, weil das kam extrem gut an, dass wir uns unbekannte Platten aus dem absoluten Untergrund gegenseitig vorstellen. Und da hattest du, glaube ich, Cursed gewählt, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, ich habe die Three von
Gefällt
Cursed.
Gefällt mir auch gut.
Ja, die Three von Cursed war das, die ich dir oder die ich quasi vorgestellt habe. Genau, und die Band, ich habe die Band auf ihrer letzten Tour gesehen, wenige Shows bevor die sich so unfreiwillig aufgelöst haben. Und höllenlaute Band, also wirklich, mir hat sprichwörtlich der Schädel gedröhnt. Aber ja, nochmal eine richtig geile Show von denen, wo die kreuz und quer Material von allen Platten spielen, wäre der Oberhammer. Aber
Cursed, also müssen wir uns dann auch überlegen, welche Band wir, also Cursed vielleicht auf die Mainstage und die Beach Boys auf die Sidestage oder so, können wir ja dann halt auch einfach variieren. Aber du sagst gerade was Interessantes, wo sie halt einfach ein gutes, buntes Potpourri spielen. Ich habe auch so ein paar Bands, wo ich mir einfach ein Best-of wünsche, was die Bands sich eigentlich auch selber aussuchen können, was sie dann spielen. Da fällt mir als erstes ein Tom Petty.
Oh, geil.
Ich glaube, da würde ich dir auch einen Gefallen mit tun, in Tom Petty. Also jeder, der Tom Petty nicht mag, ist ein schlechter Mensch. Ich glaube, das kann man ganz klar so sagen. Mhm. Und ich hatte ja das Glück, Tom Petty noch einmal zu sehen, live in Hamburg. Und das war eine absolute Offenbarung. Und Tom Petty könnte von mir wirklich gerne, und es gibt so wenige Künstler, wo ich das ertragen kann, aber wirklich eine 2-2,5 Stunden Show meinetwegen spielen mit den größten Hits von Tom Petty und den Heartbreakers. Einfach geil. Dann fallen mir natürlich die Sex Pistols ein. Die Sex Pistols habe ich nicht gesehen, nie gesehen, selbstverständlich nicht und auch heute nicht. Ich glaube, der Typ von den Gallows singt da jetzt irgendwie, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, aber das interessiert mich absolut 0,0. Und ja, auch wenn ihr jetzt wieder sagt, das ist aber total gut, glaube ich, interessiert mich aber nicht. Und es ist nicht arrogant, sondern es ist einfach nur meine Meinung, fertig aus. Jetzt bei den Sex Pistols vom Best-of zu sprechen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, denn eigentlich ist deren Best-of eine Platte, und zwar die Platte Nevermind the Bollocks. Und das ist eigentlich deren Legacy und deren Best-of. Ich würde die Band aber gerne im Jahr 1976 sehen, als die Band noch relativ frisch war, also die waren ja nie lange eine Band, und zwar mit Glenn Matlock am Bass, und dann würde ich sie gerne im darauffolgenden Jahr 1977 gleich nochmal sehen, und zwar mit Sid Vicious, der wirklich überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht Bass spielen konnte, um gucken, wie viel beschissener die Band innerhalb von einem Jahr geworden ist, also rein von der Live-Performance, weil die Rhythm-Section irgendwie von Sex Pistols, sowohl der Gitarrist, Drummer als auch Glenn Matlock, die konnten ja alle wirklich vernünftig spielen. So, ja. Ne? Also auch wenn man sich die Nevermind the Bollocks anhört, die ist ja einfach geil gespielt auch so. Also geil genug, um wirklich zu grooven. Und das änderte sich dann natürlich mit Sid Vicious extrem. Ich finde Sid Vicious auch immer schon als Kind hochnotpeinlich, den Typen. Und ich hatte dann das große Glück, im Zuge meines Jobs mal eine Solo-Platte von Glenn Matlock zu promoten, und war dann mit ihm auch auf Radio-Interview-Tour, glaube ich, in Berlin, und habe ihn den ganzen Tag begleitet bei seinen Radio-Interviews, und da habe ich sehr, sehr viel gelernt und habe auch noch ein geiles Foto von Glenn und mir. Das würde ich mir auf jeden Fall auch gerne gucken. Also einmal 76, 77, einmal London Underground, einmal verlegen auf unser Festival.
Ja, okay. Bei mir geht es weiter mit Trypticon bzw. Celtic Frost, Monotheist oder Monotheist, wenn man es in schönem Englisch aussprechen will.
Monotheist, Alter.
Monotheist, wie wär's damit?
Ja, Monotheist. Meine Lieblingsband, Sepultura und Placebo.
Ja, und Monotheist, Alter.
Sabbath.
Black's Abbath, meinst du natürlich.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ja. Ja, einfach, ich sag mal so, ich habe Trypticon mit dazu geschrieben, weil Trypticon natürlich mittlerweile sowieso extrem viel Celtic Frost Material live spielen. Habe ich aber total.
Hatten wir auch schon bei einer Kultklopper.
Ja, ja, auf jeden Fall. Von daher bin ich aber auch total cool mit. Hätte ich Bock auf meinem Festival, war jetzt eine schön heavy. Ich finde, weißt du was? Ich finde, Trypticon bzw. späte Celtic Frost sind einfach so dieser perfekte Middle Ground aus traditionellem und zeitgemäßem extremen Metal. Ja, da sind viele Oldschool-Momente drin, die du auch einfach raushörst sozusagen, einfach weil es die Band schon seit 160 Jahren gibt, oder weil es Tom Warrior seit 160 Jahren gibt, aber ich sag mal, es ist dieser Spagat gefällt mir, weil es ja nicht so ist, dass man jetzt Tom Warrior versucht, mit seiner so eine Revival-Mucke zu machen, was ich auch total gut finde. Das ist ja nicht dezidiert Oldschool, was die machen so. Und ich finde, dass die einen sehr guten Ton treffen irgendwie in der Mitte. Als nächstes habe ich mir aufgeschrieben Holy Fawn, weil ich sie einfach live geil finde und weil es nochmal schön atmosphärisch ist und so ein bisschen.
Moment, kenne ich mal wieder gar nicht. Bitte ein paar Worte zu der Kapelle.
Holy Fawn habe ich jetzt schon mehrfach im Podcast erwähnt. Das ist so Shoegaze.
Ups, war ich dabei?
Ja, vielleicht. Vielleicht mental abwesend, ja. Wird dem nicht so ganz gerecht. Ich finde es ein bisschen schwer einzukategorieren, aber ich glaube, der Großteil der Leute, die kennt, wäre mit der Klassifizierung einverstanden. Einfach schöne Mucke, sehr viele Effekte, viel Effektpedale, aber einfach sehr schöne Mucke, die nochmal die Stimmung so ein bisschen entspannen würde. Und dann als nächstes habe ich mir aufgeschrieben, Gorguts, und ich habe in Klammern Color Sense dahinter geschrieben, weil ich die auch auf der Color Sense Tour gesehen habe, 2014 im Cassiopeia in Berlin. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Show gesehen habe, die eigentlich zu lang war, wo mich nicht eine Minute gestört hat. Die haben 75 Minuten gespielt, was ja eigentlich ein No-Go für mich ist. Also nach 30 Minuten kriege ich normalerweise so langsam Zustände so. Und bis 40 bin ich cool und danach wird es wirklich schwer. Aber,
bis
aber
40 ja, war ich auch cool, ja. So viel kann ich sagen.
Ja, das kommt dazu, ja. Aber ja, die Show war wirklich 75 Minuten Perfektion. Die haben von der Color Sense fast alles gespielt. Die haben auch geile alte Songs gespielt. Das war eine absolute Messe und würde ich so in der Form einfach auch auf meinem Festival gern nochmal wiedersehen.
Bei mir gibt es auf jeden Fall nochmal so eine Kategorie, also wo ich so, ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, Schrägstrich oder so reine Neugier, um zu sehen, wie mich das wirklich abgeholt hätte. Und da fällt mir zum Beispiel, ich hätte gerne in den späten 80ern gerne mal Carcass gesehen. Es waren ja auch einfach noch so unfassbar jüngere Kinder, so, weißt du? Das hätte ich gerne gesehen, einfach weil sie geile Platten zu der Zeit gemacht haben. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Carcass?
Ich finde die Band gut, aber ich bin nicht deep into Carcass.
Also gerade die ersten beiden Platten so aus den 80ern finde ich halt einfach so geil, weil das halt, ich finde es geil, ich finde es immer geil, wenn junge Menschen übertrieben unnötig hart randalieren.
Ja.
Und das hätte ich mir gerne mal angeguckt und aus demselben Grund hätte ich gerne in den späten 80ern gerne mal Mayhem gesehen.
Oh ja.
Dass die ja auch fürchterlich junge Leute waren. Die haben ja die erste Platte, erst 94 kam sie, glaube ich, so also die erste offizielle Platte. Und da waren sie ja schon echt viele, viele Jahre eine Band, nach einigen, ich sag mal, rustikalen Schicksalsschlägen dazwischen. Aber ich hätte die gerne mal wirklich gesehen, so als sie sich als Teenager in irgendeinem räudigen Gartenhaus irgendwo in Norwegen zusammengetan haben, um zu proben und da halt mehr oder weniger die Second Wave Black Metal erfunden haben. Das hätte ich wirklich verdammt nochmal gerne gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich meine, es gibt ja auch legendäre Shows live in Leipzig und solche Sachen. Klar wäre das interessant, da mal in die Zeit zu reisen. Wo du das gerade sagst, eine Band, die ich nicht mit aufgeschrieben habe, die mir aber durchaus durch den Kopf geschwört ist, genau in dem gleichen Kontext. In den frühen 80ern, wenn ich mal eine Zeitmaschine hätte, wäre es extrem geil gewesen, die Swans zu sehen. Weil Swans natürlich auf ihren ersten paar Alben so Proto-Industrial-Metal gemacht haben. Ich glaube, die haben ihre Musik damals No Wave genannt, als Gegenentwurf zum New Wave. Und über frühe Swans-Shows gibt es Mythen und Sagen, dass die Band irgendwie mit einer völlig überdimensionierten eigenen PA in kleine Clubs gefahren ist, dass unfassbar laut aufgedreht hat, sodass den Leuten wirklich kotzübel geworden ist. Und also auf den Shows wurde gekotzt, sich geprügelt und die Leute haben Hörsturz gehabt und die haben halt ihren Proto-Industrial-Kram gezockt irgendwie. Also das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine Zeitreise wert, sich das mal reinzuziehen.
Ich bin eigentlich auch schon beim Headliner meines Festivals angelangt und ich meine, auch wenn ich vorher keine Dramaturgie oder so festgelegt habe, ganz klar ist, wer der Headliner ist, einfach vor allen Dingen natürlich, weil die Band, ihr wisst jetzt alle, wer kommt, mir extrem viel bedeutet, aber auch einfach, weil...
Korn.
Also ich hätte als Headliner natürlich, AC/DC würden für mich den Abend schließen und nicht nur, weil es AC/DC sind, sondern das ist die einzige Band, wo ich komplett sagen würde, ich kuratiere die Setlist. Ich sage ganz klar, welche Songs wann, wie, wo, in welcher Form gespielt werden. Und das ist natürlich ein Glück, was man nie bei irgendeiner Band, die man über alles liebt, hat. Und egal wie geil die Setlist dann auch ist, es ist nie immer ganz perfekt. Und ich mache das sehr, sehr oft im Kopf, dass ich mir so tatsächlich, also dieses ist vielleicht der Vorläufer von Fantasy Festival gewesen, dass ich mir so perfekte Setlisten von Bands, die ich über alles liebe, zusammenstelle. Das mache ich relativ oft. Und bei AC/DC wäre es der Fall. Die werden für mich den Abend schließen und ich bestimme ganz klar, welche Platten sie spielen. Und da sind dann zum Beispiel für mich einfach auch so Sachen, so B- oder C-Seiten von 80er-Platten, wie Blow Up Your Video, Nick of Time und so. Das sind einfach Songs, die fast keine Beachtung gefunden haben, die meiner Meinung nach aber eine ihrer besten Kompositionen sind. Und ich verspreche euch, ich nörde jetzt nicht über AC/DC ab. Also das ist alles, was ich dazu zu sagen pflege. Und dann gibt es ein großes Feuerwerk und dann komme ich auf die Bühne und dann können mir alle Leute für den schönen Abend danken.
Genau so ist auch mein Headliner. Auch da habe ich eine kuratierte Setlist. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe auch noch eine Rausschmeißerband. Aber lass uns erstmal über den Headliner sprechen. Wäre bei mir mit durchkuratierter Setlist von mir bestimmt, ja, Type O Negative.
Fair.
Ganz klar. Wäre für mich, also es gibt ein Video vom Wacken oder so, wo Pete Steele quasi eimerweise Wein säuft und trotzdem die Noten überwiegend gut trifft. Und
in sein SM57.
Das ja.
Ist so geil, wie dieser riesige Mann in dieses kleine, dünne Mikro singt. Das ist einfach so schön. Und sein Penis ist auch so schön. Wir haben alle die Bilder gesehen und no homo kann man das auch einfach nur mal sagen.
ich habe, wo du gerade sagst, SM57, ich habe jetzt in diesem Moment einen Tab open, um mir einen SM57 zu kaufen.
Penis anzuschauen.
Um mir einen Penis anzuschauen. Nee, um mir einen SM57 zu bestellen, weil ich es für die neue Nightmare EP als Vocal Microphone ausprobieren möchte.
So wie ich es auch gemacht habe bei der letzten Manta-Platte.
Sehr gut. Und ich habe dich ja auch gerade erst gestern gefragt, ob es irgendwelche wahnwitzigen Unterschiede gibt. Hab mich natürlich auch mehr belesen. Im Grunde genommen, glaube ich, kann man einfach stumpf für $109 ein aktuelles bestellen und es wird schon passen.
Geil, das kostete letztes Jahr noch 99. Guck mal, wie teuer das alles wird.
Tariffs,
also ich
Alter.
Bestelle ja sogar, ich kaufe mir meine SM57er, weil das einfach solche Wegwerfprodukte sind, aber gleichfalls auch einfach so das Mikrofon für die einsame Insel, um jetzt kurz die Nerd-Mucker-Schublade hier aufzumachen, tatsächlich eigentlich fast immer gebraucht, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass es den Mikros gut tut, wenn die halt einfach schon 10, 20 Jahre irgendwo rumlungern. Also die meisten, die ich habe ich gebraucht, gekauft, geklaut oder geschenkt gekriegt und SM57 sind wie Feuerzeuge. Du gehst auf eine Party, alle sind besoffen, die liegen auf dem Tisch und du nimmst nie dein eigenes wieder mit nach Hause und das ist auch gut so, weil du so das Mojo transferierst.
Auf jeden Fall fair call. Interessant, interessanterweise habe ich ein Video gesehen, wo jemand diverse SM57er von allen Zeitaltern quasi vergleicht. Und der erste Kommentar unter dem Video war total interessant. Da meint nämlich ein Typ so, ja, er hätte so ein 80er oder Pre-80er Unidyne 3 SM57 verglichen mit einem aktuellen. Und dann und das Gefühl gehabt, es würde ein bisschen, ist natürlich auch so Audio, wie soll ich sagen, so Tontechniker sprechen, ne? Das Gefühl gehabt, es würde etwas wärmer klingen. Dann allerdings das Experiment gemacht, das Ding einfach mal aufgeschraubt und diesen Foam, der schon nur noch aus Kruste bestand quasi, einfach gegen einen neuen Foam ausgetauscht und meinte, dass es dann fast nicht mehr zu unterscheiden war von einem ganz neuen Made in China SM57. Who knows? So, aber interessanter Kommentar auf jeden Fall.
Ich habe das Unidyne 3 aus den späten 70ern, habe ich eins. Und da muss man fairerweise wirklich sagen, ja, das klingt anders als ein normales, das wie wir es alle kennen.
Ja.
Entweder, also es gibt dann ja, ne, dann wurden die lange in Mexiko gemacht und jetzt neuerdings in China.
Genau.
Mir ist es egal, ob in Mexiko oder China, das silberne Unidyne klingt wirklich anders. Hat ich nicht einmal benutzt, weil ich finde die billigen neuen einfach besser. Und zwar aus dem Grund, weil die halt eben diese Anhebung in den Hochmitten haben, die genau das macht, was man will. Und zwar, dass die Sache, die man damit aufnimmt, meistens schon perfekt im Mix da sitzt, wo man es haben will. Lass uns bloß damit aufhören. Simon, wir können es auch anders machen. Ich schicke dir mal einfach ein SM57 rüber. Einfach mal wahllos eins von meinen.
Okay.
Die alle geil sind. Und dann hast du halt einfach, dann brauchst du dich da gar nicht weiter mit auseinandersetzen. Und das ist dieser Mojo-Transfer, von dem ich rede.
Ja,
so,
gerne.
Dann ist es bei dir und du nimmst damit auf. So, ich habe da schon tolle Sachen mit. Zum Beispiel erinnere dich, du hast einmal einen Gitarrensound von mir gelobt. Und zwar war das bei unserer Coverplatte, wo wir einen Jesus Lizard Song gecovert haben. Und das ist zum Beispiel mit einem von diesem SM57. Nur das eine Scheiß Mike von einem Princeton Reverb oder so ist der Sound. That's all. Und auch, by the way, dann machen wir es zur offiziellen SM57-Volle. Alle Gitarren und alle Vocals auf der neuen Manta-Platte sind nur mit einem verdammten SM57 aufgenommen. Und zwar mit dem, welches ich gerade gegrapscht habe in der Schublade und kein ganz bestimmtes und schon gar nicht Vergleich gehört oder sonst was.
Nice.
Wer ist dein Rausschmeißer, Simon?
Mein Rausschmeißer wären Carnate. Absolute Höllenmusik. Wer Carnate nicht kennt,
geil.
Wie soll ich sagen, so Drone mit der absolut abgestochensten
Sau-Stimme
überhaupt. Also Carnage spielen jetzt ab und an wieder live. Ich wäre beinahe dieses Jahr aus Verzweiflung nach Chicago geflogen, um sie anzugucken. Es war leider extrem schlechtes Timing bei mir. Ich trauere dieser Fehlentscheidung noch hinterher. Ich hoffe, der Alan von Carnage hat ja mal auf einer Nightmare-Platte ein Feature gemacht, was eine große Überraschung war. Das ist ja alles so dieses Stephen O'Malley-Sun-Umfeld und so weiter und so fort. Das wirkt natürlich von außen immer alles sehr undurchdringbar. Alan war aber ein ziemlich cooler Typ und hat es total leger gemacht. Und ich bin mit dem noch immer in Kontakt und habe den natürlich auch gefragt, so Alter, spielt der auch nochmal irgendwie an der Westküste oder so, weil dann würde ich mich schon auch bequemen, mal irgendwo hinzukommen. Und es ist immer alles sehr vage. Es ist so, ja, ist im Gespräch, aber who knows, ne? Und das Carnage würde ich unbedingt, also muss ich unbedingt noch sehen in meinem Leben, wenn ich nochmal die Gelegenheit dazu kriege. Wenn nicht, dann zumindest auf meinem Festival. Aber ja, es ist die absolute Höhen. Das ist wirklich, das ist so Foltermusik, muss man einfach sagen.
Ist doch geil, denn auch mein, hier ist mein Rauschmeißer sehr anders. Ich würde halt einfach irgendeine 70er Otto-Platte nehmen. So, halt einfach eine richtig geile Otto-Performance von 76, 77 oder so halt. Einfach damit alle mit guter Laune nach Hause gehen. Ich habe noch ein paar Ehrennennungen, die ich jetzt in mein Line-Up nicht reingebaut habe. Das wären einmal Anfang 70er oder besser noch späten 60ern einmal MC5. Das wären Silverchair zur Frogstomp-Zeit, als sie auch Kinder waren. Und wahrscheinlich Frank Zappa zu seiner 80er-Phase. Aber das wär's dann auch. Die spielen dann irgendwo im Zelt, wenn noch Platz ist.
Ja, bei mir so als Honorable Mentions, ich hatte noch aufgeschrieben Meat Hook Seed oder Scorn, beides Mitch Harris von Napalm Death Projekte, die so in den 90ern richtig geilen, ja, so 90er-Metal gemacht haben halt. Anyway.
Das Geile ist ganz kurz, dass man für dein Festival ein Gesamtbudget von wahrscheinlich so $20,000 braucht, um das zu realisieren, außer jetzt Typo vielleicht. Und bei mir würde ich sagen, einen dreistelligen Millionenbereich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Großer Unterschied. Bei letzter Frage natürlich, die mir auf der Seele brennt. Würdest du dein Festival gern mit Manta mitspielen wollen?
Auf gar keinen Fall. Also das wäre für mich wirklich jetzt ohne Scheiß, also ich fische hier nicht für Kompliments, aber nichts lege mir ferner. Es würde mich überhaupt nicht interessieren. Ich bin ja nicht zum Arbeiten da. Und nee, das interessiert mich nicht. Ich will ja selber, ich bin da ja als Fan, als mein eigener größter, also als der größte Fan und nicht als Fan von mir selber.
Mhm, verstehe. Nö, ich würde schon gerne
mit. Wie ist es bei dir? Ja, Nightmare spielen mit?
Ja, ich würde sagen, ja. Ist es ein
du krankes, eingebildetes Schwein.
Ja, auf jeden Fall.
Die machen dann, die spielen dann direkt vor Typo, nehme ich an.
Natürlich, wo auch sonst. Ja, nee, oder,
natürlich, klar.
Oder nach dem Rausschmeißer.
Ja, nochmal den super rausschmeißen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, ich hätte da schon Bock drauf. Es ist ja auch durchaus ein Line-Up, wo man die Band mit reindrücken könnte, ohne dass es jetzt völlig sauer aufstoßen würde, dem Publikum, glaube ich. Es würde hier und da schon passen.
Mein Line-Up ist so durcheinander, da kannst du wirklich alles reinhauen. Drinnen oder draußen, Simon? Indoor, Outdoor?
Ich glaube schon Outdoor, aber ich habe da, jetzt wird es richtig Fantasy. Ich habe mir so richtig. Also so ein Venue gibt es einfach nicht. Ich stelle mir einfach eine gute, mittelgroße Festivalbühne vor, die in einem unfassbar schönen Stück Wald ist, umrandet von Bergen wie in der Schweiz. Und das hat dann alles so ein bisschen so ein, ja, so Twin Peaks-Vibes und Holzhütten und ein schönes Hotel mit gutem Essen.
Totales Mainstream-Festival. Wir haben schon zweimal in der Schweiz auf dem Greenfield gespielt. Das ist genau so, wie du das beschreibst.
Ja,
das
ist
ein geiles Ambiente. So, ich würde das wahrscheinlich so im Montreux oder so, wie so das Jazz-Festival oder so aufziehen, keine Ahnung. Aber ich hatte auch erst gedacht Indoor, aber es ist ja das Fantasy-Festival. Das heißt, du kannst dir halt auch einfach die geilste Kulisse selber schaffen. Deswegen ist Outdoor wahrscheinlich
Mond.
Mal eine Runde geiler. Ja, oder Mond.
Ja.
Also, wir halten fest, mein Konzertplakat liest sich folgendermaßen: Queen, Nine Inch Nails, Nirvana, Entombed, Beach Boys, Air, Clucifer, Helicopters, Cocksparrow, Tom Petty, Sex Pistols, Carcass, Mayhem, AC/DC und Otto.
Ja.
Und deins liest sich wie, Simon? Das wäre Tag 1, du machst jetzt Tag 2. Ihr könnt dann ja kommentieren, ob ihr zu Tag 1 oder Tag 2 ankommt.
Ja, mit Otto hast du, glaube ich, wahrscheinlich den Winning Factor.
Totschlagargument. Ja,
auf jeden Fall. Bei mir KO.Pyramids, Valborg, Deftones, Cursed, Holyphon, Triptychon, Gorguts, Type O Negative, Carnate als Rausschmeißer und vielleicht mit Zeitreise zu Swans in die 80er, aber Carnate ist ja schon Foltermusik. Von daher weiß nicht, ob es nicht doch ein bisschen doppelt gemoppelt wäre, wenn man jetzt beide Bands
und
hätte.
Und Nightmare steht auch noch drauf.
N-E-I-D und M-E-I-E-R. Nightmare.
Also ich habe Bock auf beide Tage. Ich habe ein bisschen mehr Bock auf meinen Tag, aber komisch. Ich bin sehr interessiert an deinem. Ich kenne wieder natürlich die Hälfte nicht. Aber das macht dich als Mensch und natürlich als Musiker und natürlich als Kurator eines Fantasy-Festivals auch aus. Das natürlich, also wir müssen bei Simon davon ausgehen, dass es die meisten Bands, die er genannt hat, auch gar nicht gibt. Denn wir kennen sie ja nicht und somit dem Namen Fantasy-Festival auch alle Ehren macht. Das hat richtig Bock gemacht, Simon. Sowas sollten wir öfters machen. Halt einfach mal sich die Welt so machen, wie sie einem gefällt. Ja. Nicht immer beschweren und rumheulen und rummaulen und bla und sülz, sondern einfach mal so sagen, Alter, wenn die Welt mal wieder richtig grau und scheiße ist, dann lass uns doch einfach mal irgendwie einfach rumspinnen und die Welt so schön machen, wie sie sein könnte. In unseren Köpfen.
Ja, und zwar bis nächste Woche, wo wir da rumscheißen und rummaulen und rumleiern.
Ja, gucken wir mal. Oder übernächste Schau da einfach mal. Simon, danke für deine Zeit. Hat Bock gemacht. Gibt es einen Namen für unser Fantasy-Festival? Das müssen wir uns noch ausdenken, ne?
Bernd.
Geilstes Festival aller Zeiten. .org.
.de.vu.
Hau rein.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.